Guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen. Willkommen zu einer weiteren Folge von SPS Nerd Array, die Nummer 11. Und heute haben sich Nils.
Frohes Neues.
Und doch gesagt. Patrick. aus Bayern. Nee, Franken, hast du gesagt.
Oberfranken, bitte. Hat nichts mit Bayern zu tun.
Zusammengefunden, um heute mal ein Thema zu besprechen, Visualisierung. Das wäre das Topic-Thema für heute.
Bilder malen.
Bilder malen, genau. Einfach mal Bilder malen.
Mandala.
Wie heißen die
Dinger?
Ja, die. Wir haben auch ein Feedback bekommen, schon länger her, weil es ist ja unsere Weihnachtssendung war ja, das ist ja schon, wir sind ja schon Februar, ne? Das ist ja schon 2 Monate her.
Jetzt ist Mitte Februar schon vorbei.
Ja.
Schon ein bisschen her, ja.
Ja, da hat der Jakob uns geschrieben. Der hat gesagt, hallo SPS Nerd Array Team. Ich höre regelmäßig euren Podcast und finde ihn sehr informativ, aber auch sehr witzig. Vielleicht könnt ihr, wenn ihr Wörter benutzt, die viele nicht kennen, sie erklären. Vielen Dank für den Podcast und herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Grüße, Jakob. Ja, Jakob, da hast du wohl recht. Wir sind bei der letzten Sendung ein bisschen abgeschwurft in unseren Projekten. Da kann der eine oder andere schon mal sein, dass wir das nicht erklärt haben, was wir da machen. Ja, wir geloben Besserung und werden versuchen, darauf zu achten, weil das wirklich einige Sachen, vielleicht Methoden oder irgendwelche Prozesse oder Sonstiges irgendwie nicht verstanden wird, weil es nicht die tägliche Arbeit ist, dann sollten wir vielleicht ein bisschen mehr darauf eingehen, das stimmt.
Ja, also ich finde auch, dass gerade wenn man so die, ich sag jetzt mal Neulinge oder Leute, die noch nicht so lange sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, da kann man natürlich schon relativ schnell in ein Fachjargon verfallen,
ja.
Wo man dann genau die halt nicht mit abholt. Also ja, müssen wir auf jeden Fall
drauf achten.
Drauf achten, genau.
Machen wir.
Jawohl.
Und vielen Dank für den Hinweis auf alle Fälle. Genau. Und hier nochmal auch von unserer Seite Feedback bitte an info@nerdarray.de. Nehmen wir gerne auf und auch Themen, die ihr gerne besprechen möchtet oder besprochen haben wollt oder vielleicht wollt ihr auch mit teilnehmen als Gast. Ihr habt irgendwas dazu zu sagen, gerne. Ladet euch ein. Können wir natürlich auch machen. Was haben wir noch? Off-Topics haben wir. Ich habe so keine. Wüsste ich jetzt nicht. Was passiert? Hat jemand wieder Bier gebraut?
Nee.
Auto gekauft?
Dies ja noch nicht.
Auto geklaut.
Rauchmelder angebaut.
Ja, hier ich.
Ich hatte mit meinem, wo du Auto sagst, ich hatte ein sehr lustiges Phänomen mit meinem Auto.
Ja.
Laut dem Deutschen Automobilclub, ich will ja keine Werbung machen, laut nee. ADAC, ein Standardproblem, was E-Autos so mit sich bringen. Und zwar ist mein Auto nicht mehr angesprungen. Also es hat, ja, Zentralverriegelung ging nicht, ist nicht
Anlasser
mehr
angesprungen, kaputt.
Hat keine Mucks gemacht, genau, so ungefähr. Nee, fast. Und zwar habe ich dann den ADAC angerufen, die kam auch fix und der macht den Kofferraum auf und meinte, hielt Messgerät an die 12-Volt-Batterie, von der ich nicht mal wusste, dass ein E-Auto diese noch hat. Die war natürlich leer, weil keine Lichtmaschine, also während der Fahrt kein Laden. Naja, dann hat er also gesagt, ja, das ist bei den ganzen E-Dingern so, weil der 12 Volt Schaltkreis im Auto ist natürlich bei meinem Wagen, weil es den auch als Verbrenner gibt, genau derselbe. Also braucht das Ding eine 12 Volt Batterie. Diese wird nur geladen, wenn das Auto nicht fährt und nicht geladen wird. Also nur, aha, wenn du stehst, wird diese von der großen Batterie geladen. Das mache ich so gut wie nie. Ich fahre, lade. Und deswegen, ich habe kurz vor Weihnachten.
Ich glaube, ein paar Tage hast du gestanden, weil wir...
Ja, genau.
Waren wir... sind wir ins Bergwerk gefahren, glaube ich, ne?
Hier. Ach genau, stimmt, da waren wir in Österreich. Ja, ja, genau. Ja. Genau. Naja, ist auch egal, wann das war. Aber ja, also immer mal das Auto nicht laden.
Genau.
Ja, und wenn man länger wegfährt, am besten nicht an die Ladesäule zu Hause hängen, sondern ohne Laden stehen lassen. Der verliert da halt 5 Kilometer, aber
ja.
Man kommt halt noch weg. Genau. Das habe ich so, ja.
Ja.
Das habe ich so als Off-Topic. Kleiner Hinweis für die E-Mobilitäten unter uns.
Ja. Aber irgendwann müssen die ja auch mal, können ja ihre Querschnitte dann eigentlich auch mal verkleinern, ne? Demnächst, wenn sie mehr Spannung im Auto haben, können sie auch kleinere Querschnitte verbauen. Mhm. Wird das Ding auch mal ein bisschen leichter, oder? Also da müssen die ja nicht 12 Volt Lampen leuchten.
Ja, aber dann müssen ja die ganzen Automobilzulieferanten müssen sie alle umstellen, das kannst du vergessen. Das wird nichts.
Ja. Krimpstecker.
Eine ganze Industrie muss sich umstellen.
Wegen dir.
Ja.
Und dann will der eine Hersteller will 3,2 Volt, der nächste will 2,7, der nächste will 4,6. Das wird nichts.
Ja, das wäre aber schön, wenn man da, könnte man ja gleich mit 230 Volt überall. Naja, egal.
Ja,
Topic. Visualisierung.
Na gut.
Ja, wir hatten alle schon eine Visualisierung gebaut.
Ich mache ja fast nichts anderes mehr.
Einmal.
Einmal?
Und da musste ich dir helfen.
Ja, einmal. Ja.
Schätze sie am einmal. Und da musste ich dir helfen. Ja.
Ja. Ja, meiste Erfahrung hat, glaube ich, hier Nils, der baut den ganzen Tag nichts anderes als Visualisierung. Ja.
Mittlerweile mache ich nichts anderes mehr. Nein, ist auch übertrieben.
Nee. Ja.
Schon. Ja, aber ich, also, genau. Also, klassisch Visualisierung war ganz am Anfang. Ich habe irgendein Projekt fertig gemacht und will das testen. Also klicke ich mir irgendwie eine kleine Visualisierung, wo ich Variablen mit verändern kann. Das war damals in Codesys. Das hat so eine eigene Visualisierung und auch eine eigene Runtime, die, glaube ich, eine halbe Stunde lief ohne Lizenz. Ach, ich weiß nicht mehr. Mhm. Zumindest konntest du die halt auch im virtuellen Mode und auch mit der Steuerung verbunden auch in Codesys, glaube ich, laufen lassen und dann konntest du halt deine Variable ein bisschen klicken und konntest, was passiert.
Mhm.
Das habe ich früher gemacht, mittlerweile mache ich eigentlich Webvisualisierung. Ja.
Mhm.
Ja. Aber ich kenne auch nur die beiden. So, Folge Ende. Nein.
Ja, also angefangen bin ich, glaube ich, Pro Tool Pro hieß das noch von Siemens damals. Das war dann auch so ein Runtime-System für die ganzen Panels. Was dann irgendwann umbenannt wurde in WinCC Flexible, so ein Täuschungsversuch von Siemens, dass das WinCC irgendwie was damit zu
flexibler
tun hat.
Wird.
Naja, die hatten ja schon Produkt, WinCC gab's ja schon und das war dann das High-End-Produkt, ne? Und dann gab es dieses Pro Tool Pro und WinCC Flexible. Hat man dann gedacht, ja, okay, das ist der kleine Bruder von dem WinCC, da kann man das gut austauschen. Das war so jeweils nicht, war nur die Ablöse von Pro Tool Pro. Und man konnte eben Pixel genau irgendwie, ja, Quadrate und Buttons und irgendwo alles malen und verändern von, also kleine Animationen bauen, Bitmaps austauschen oder sowas und dass man so kleine Sachen machen konnte, verschieben auf dem Bildschirm. Im Prinzip ging es immer darum, dass man alles gezeichnet hat, aber dementsprechend alles ausgeblendet hat, wenn man es nicht gebraucht hat. Ne? Also das war so das Prinzip dieses Tools. Und dann später dann eben halt WinCC habe ich schon mit wie ist das andere Zeug noch? PCS7, genau, WinCC gehörte dazu. Oder auch Wonderware habe ich auch schon mal mit ein Projekt mitgebaut, was natürlich auch ja, die hatten mehr Möglichkeiten, aber ist auch ein pixelbasierendes System gewesen. Und Webvisualisierung ist da ja nun ganz anders. Da haben die meisten SVG oder kann man auf SVG machen oder auf HTML, das muss man dann selber wissen.
Oder Mischbetriebe gibt's auch.
Gibt's auch, ja. Mit seinen Problemen dort in der Webvisualisierung gibt's natürlich auch ein paar Sachen. Aber das ist der neueste, moderne, ja, Kram, was man so heute so einsetzt. Da kriegt man Webvisualisierung. Versucht man eben halt den Browser als Runtime-System zu benutzen, ne?
Mit den jeweiligen Problemchen, die daraus resultieren.
Ja, das sag ich dir. So einfach ist es auch nicht.
Also ich glaube, wann hab ich angefangen? 2001. Siemens ging ja an mir vorbei.
Ja, an mir auch.
Und ich habe ja dann...
Du bist nicht alleine.
Ja, das ist schön. Und ich habe ja da beim Sigmatec damals angefangen und die hatten ja ihre eigene Visualisierung auch mit.
Ja.
Da war die erste Variante ja tatsächlich, da hattest du noch einen Kernel mit am Laufen, also so im Quellcode musstest du noch Einstellungen treffen, wie viel Alarme das du hast und so mit Konstanten definieren, dass du so und so viel Alarme hast und so viel Pixel und so Zeug.
Ja.
Bis die dann irgendwann ihr LaSalle Screen gemacht hatten, was dann einfach wirklich so hier zusammenklicken von Bildern war mit Button hier und da ein Bild platzieren und da Umschaltseiten und Zeug. Das war dann schon deutlich besser zum Arbeiten. Und irgendwann später kamen ja dann diese ganzen anderen Sachen mit Java, mit Java war ja dann noch vor dieser Webentwicklung, wo es dann über irgendwelche APIs auf die Steuerung zugreifen konntest oder über C oder Visual Basic war ja auch mal ganz groß Thema.
Genau, das haben wir ja auch. Also Visual Basic, da hast du dir die Applikation gemalt, genau.
Ja.
Das Tool war
in
ja
Paint
gar nicht
oder,
da.
In Paint oder was?
Ja, du hast ja gar keine Bibliothek dafür gehabt, sowas überhaupt zu machen, außer die Button oder irgend sowas, ne? Und ein paar Textfelder. Aber du hast überhaupt gar nicht so eine Library gehabt, wo du sagst, du nimmst dir ja irgendwie so ein Beispiel raus, dass da ein Ventil ist oder geschweige denn eine Linie, die dann eben halt die Farbe umändert oder sowas. Dazu war Visual Basic gar nicht gedacht oder sowas, ne? Das war ja eher so für Dokumentenbearbeitung, aber nicht um sowas darzustellen. Aber dafür hat man das missbraucht, ja, klar.
Mir fällt gerade ein,
im
Fachabi haben wir mit C, glaube ich, programmiert. Da haben wir so Lehrgänge gehabt. Da gab es auch irgendwie so Visualisierung. Das sah halt alles sehr Windows-like aus. Aber das weiß ich gar nicht mehr, wo das herkam.
Ja, da gibt's
wahrscheinlich auch oder?
Ganz viele Systeme. Natürlich die GUI-Sachen gibt's natürlich dann sehr viele. Keine Ahnung, Qt kannst du sowas ja auch tun, ne?
Qt, ja, habe ich auch schon gemacht.
Ja. Das oder wie der Fachmann, die das nennt, Qt, ne? Nicht Qt. Gut.
Dann kannst du ja noch die Plugins oder die Libraries von Python nehmen.
Ja.
Tkinter oder was es da auch noch alles gibt.
Genau, damit kannst du natürlich auch alles Mögliche visualisieren. Kannst das genauso machen, zusammenbauen. Aber was den allen so ein bisschen fehlt, also Qt hat den Vorteil gehabt, dass es, oder Visual Basic hatte eigentlich den Vorteil damals, VisiVig Editor zu haben, dass man eben halt die Objekte erstmal überall so visuell platzieren kann und das dann dementsprechend anordnen und und dann später ausführen kann, damit dann sieht man das den Effekt gleich, also das gleiche. Und VisiVig?
What you see is what you get.
Richtig. Nicht, dass wir das wieder vergessen. What you see is what you get, so ein Editor, ist natürlich auch eine schöne Errungenschaft für den Visualisierungsmann oder Automatisierer, der das tun soll.
Das ist jetzt das größte Problem, was die Webentwicklungen am Anfang hatten.
Ja.
Dass jeder Browser es anders dargestellt hat.
Ja, genau. Erstmal das. Und außerdem gibt es keinen Editor, der das grafisch also so darstellt. Also es gibt ein paar Produkte, so wie bei uns jetzt, die das auch wirklich können, aber viele sind da nicht, ne? Also die wirklich für eine Webvisualisierung den VisiVig-Editor haben, bleiben mal. Oder fällt euch da noch was ein?
Nee, das war ja schon damals bei Java so, je nachdem, welches Framework du dann verwendet hast, hat es wieder ganz anders ausgesehen plötzlich. Ja. Da war es ja ganz schlimm.
Das liegt ja, hört er mich wieder? Ich war nämlich eben mal kurz eine Minute weg. Mein Device ist irgendwie ausgefallen, das habe ich mir gedacht. Nee, ich glaube, dass what you see is what you get, geht halt mit einigen Techniken auch fast gar nicht fast.
Ja.
Natürlich könntest du den Editoren das beibringen, vermutlich. Aber schlussendlich baust du dann ja auch einen Browser da ein, ne?
Ja, da würdest du einen Browser einbauen, genau, der das dann anzeigt. Also du kannst das auf verschiedene Art und Weise lösen, aber
Naja, und dann brauchst du halt immer irgendwie so eine Live-Ansicht. Das heißt, wenn du einen Webserver auf einer Steuerung hast und keinen auf deinem Rechner, also kein Runtime-System, dann ist es halt schon irgendwie schwierig, glaube ich, das dann so umzusetzen. Weil ich sag mal, HTML, da schreibst du hin, dass du einen Button haben willst und dann sind das halt diese hässlichen grauen Dingern. Ja. Und über CSS beschreibst du dann, wie der auszusehen hat. Das ist halt leider so. Und das kriegen halt dann die Browser erst hin, wenn das Zeug auf dem Webserver liegt, ne?
Ja.
Und direkt da auf der Steuerung rumzuhacken, das machen, glaube ich, die wenigsten. Also direkt auf der Steuerung Webseiten zu zu entwickeln, so.
Hm. Ja, ist eben halt ein schwieriges Thema. Gibt ein paar Lösungsansätze, die vielleicht in Zukunft ein bisschen anders laufen.
Ja, aber ich glaube, in der Vergangenheit haben deswegen alle auf SVG gesetzt.
Ja.
Ich glaube, das ist genau der Grund, weil du dann wirklich zeichnen, malen kannst und auch Farben und entsprechend alles so machen kannst, wie du es auch wirklich siehst.
Mhm. Ja, das glaube ich wohl. Also ich habe gerade so Editoren, die ich ganz schick finde, ist jetzt was mir ich weiß jetzt gar nicht, das Bundle heißt denn das für Apple gibt es jetzt dies, heißt das WebKit? Nee, WebKit heißt es nicht. Habe ich vergessen. Egal. Jedenfalls ist das beides zusammen. Das heißt, du hast einmal deinen View, wo du die Button einfach platzieren kannst. Und auf der anderen Seite sieht man den Text, also den Editor, dementsprechend die Textdarstellung, wie diese Ansicht denn beschrieben ist. Und das heißt, entweder mache ich es auf der Textseite oder auf der visuellen Seite. Also ich kann beides machen, also ich kann beides vermischen. Und das war in der Vergangenheit ja überhaupt nicht möglich, ne? Also entweder hast du nur so ein VisiVig-Editor gehabt oder du hattest einen, wo du textuell das beschrieben hast, und beides zusammen gab es irgendwie nicht. Und jetzt also ist es möglich, aber ich glaube, das ist da ist Apple auch noch nicht perfekt. So, da gibt's noch ein paar Sachen, wo das dann mal klemmt. Aber die arbeiten dran, ne? Also das wird das Hauptthema sein, das in Zukunft das so zu bauen, ne? Dass du beide Möglichkeiten hast.
Hm. Ja, das müsste da irgendwie hinführen. Brauchst dann halt immer, also das Tool wird dann halt wahrscheinlich mächtiger, ne? Oder komplexer werden. Also.
Ja.
Da vermisse ich dann trotzdem immer wieder, dass man sich schnell mal was zusammenklicken kann. Das wird so irgendwie immer komplizierter.
Ja, ja.
Aber so mal eben schnell eine Seite zusammenklicken mit, wo ich sage, ich habe hier einen Button, wo ich einfach eine Seitenumschaltung mal ganz schnell projektieren kann, innerhalb von einer halben Stunde, also noch weniger. Das wird immer schwieriger, meine ich.
Ja, ich wollte da am Anfang schon irgendwo reingrätschen, was habe ich verpasst?
Warst du langsam?
Ich habe halt auch das Gefühl, dass das ganze Visualisierung, früher war das ein notwendiges Übel, das hat man irgendwie zusammengeklickt und das war eigentlich egal, wie das aussieht. Ob das funktioniert.
Wir wollen die Farben.
Ja, genau. Heutzutage ist halt ein Verkaufsargument und du brauchst da Dinge, wo du echt Webdesigner benötigst, wo du Hardcore JavaScript-Programmierer brauchst. Also das ist, das hat mit SPS-Programmieren halt irgendwie wirklich nicht mehr viel zu tun, ne?
Ja, das ist so genau das krasse Gegenteil. Also früher war, wie du es gesagt hast, Hauptsache man hat eine Anzeige gehabt, wo drauf steht, was gerade ist, welche Temperatur angezeigt ist, wie das ausgesehen hat.
Rosane Button auf rotem Hintergrund.
Ja. Bedienbarkeit hat kein Menschen interessiert, da musst du halt dann dahin klicken.
Ja.
Und jetzt wird da schon extrem viel mehr über Usability und so Zeug geredet und da hat sich schon viel geändert. Also viele sind schon drauf gekommen, dass auch die Bedienung von der Maschine schon eben ein Verkaufsargument auch ist.
Ja, und
es gibt mega, ein bisschen Bling-Bling dran sein.
Es gibt mega gute Designs, alle wollen irgendwie noch Tag- und Nachtumschaltung, also bei uns ist das ein ganz großes Thema. Ja. Dass sie dann je nach Helligkeitsstufen vom Umfeld auch entsprechend visuelle Styles-Effekte auf den Displays haben wollen. Und das macht so kompliziert. Also das ist, also was heißt macht's kompliziert? Das ist halt fernab von der SPS-Programmierung, wie sie mal war.
Genau.
Ja, genau. Ja. Also wenn du sowas machen willst, oder auch wie selbst zusammenstellbare Seiten, die du benutzerabhängig wieder konfigurieren kannst.
Ja, genau. Ja.
Das konntest du früher bloß mit ganz viel umständlichen Sachen machen und das geht natürlich mit dem JavaScript deutlich leichter.
Ja, aber du musst wissen, wie. Also das ist halt, du hast halt...
Ja, hast wieder eine Menge Arbeit, ne? Also eine
wieder
Menge,
eine Menge Arbeit,
genau. Ja, genau. Musst dich da reinarbeiten und das
ausprobieren. Ja, ich finde es halt immer so krass, dass es dann halt heißt, ja, das gehen wir in die Automatisierungstechnik, ne?
Ja.
Und die haben dann neben den Softwaren, die sie sowieso schon begleiten, machen müssen und auch debuggen müssen, kriegen sie dann noch JavaScript und HTML und wie sie alle heißen auf dem Tisch.
Ja.
Das, bei so kleineren, durchschnittlich großen Buden, sag ich mal, ist das schon eine Aufgabe.
Ja. Naja. Das kriegen wir auch nicht mal neben mir.
Nur Clicky Bunti, sagen wir immer, also nur Buttons in der Mitte ziehen und ein Viereck malen, was dann grün wird, das reicht halt leider nicht mehr.
Nee. Da, also die Leute verlangen da schon mehr, sind jetzt alles gewohnt von den ganzen Mobile Devices, die man so hat.
Genau, das ist noch das nächste Riesenproblem.
Dass das alles so super einfach und schnell geht und alles so toll bedienbar ist. Ja, das ist dann schwierig, ne? Also das sind ja auch sehr performance-mäßige Supermaschinen, wenn man so will. Also gerade im Bereich Grafik. Und das macht das natürlich auch schwierig, solche Geräte dann eben halt 15 Jahre auf Stand zu halten auf einer Maschine oder sowas, ne? Also das ist das ist schon.
Naja, dazu kommt, dass Prosa eigentlich gar nicht dafür gemacht sind, 24/7 zu laufen. Also
genau, das auch noch.
Die liegen alle so ein bisschen rum. Also der Speicher steigt und steigt und irgendwann sterben sie halt. Bei manchen geht's schnell, bei manchen dauert's lang und dann ist es noch ganz groß abhängig vom Projekt. Also ja, ist so ein Balanceakt, den man da momentan leider machen muss.
Ja. Ja, mir ist der Name auch mir ist der Name nicht eingefallen. Ich habe es gegoogelt hier.
Nebenbei wieder andere Dinge gemacht.
Ja, genau. Das ist Swift UI. Swift UI ist also das Neueste von Apple.
Ah, und okay,
da hat man einen visuellen Editor und natürlich ist das eine deklarativer Syntax. Wo du das so stackmäßig aufbaust und das macht egal wo ich das tue, entweder hier in meinen Source Code, entweder mache ich es in Source Code oder ich mache es in diesen Editor, also in den View direkt.
Und das ist dann wo lauffähig, wenn ich
das jetzt im Moment Swift UI ist nur auf Apple Geräte, auf allen Apple Geräten. Okay. Ist portabel, ist auf allen Apple Geräten gleich. Und,
also dahinter fällt nicht HTML oder so. Ist nicht wieder irgendwas drumherum gebaut.
Nee.
Das war die Frage.
Okay. Und das ist eben halt, Swift UI ist direkt für Apple und ich glaube jetzt nicht, also Swift selber ist zwar Open Source, aber Swift UI ist ja natürlich auf die Apple-Geräte angepasst.
Ich denke, die nächste Stufe.
Ja, also da müsste sich schon einer dran setzen, sowas in Zukunft auch für andere Plattformen oder für den PC zu machen. Ne? Also das.
Naja, schlussendlich brauchst du irgendwie einen, ich nenne es jetzt auch mal Browser, aber eine Applikation auf Android, die halt das darstellen kann, ne?
Ja.
Die das quasi emuliert oder wie auch immer.
Tja. Ja, jedenfalls ist ein wichtiges Thema.
Da sollen sich
ja, genau. Beschäftigen. die Dose machen wir nicht auf.
Nee. Nein.
Was dabei nämlich wichtiges Thema ist, so ein Hersteller hat eben halt verschiedene Geräte, verschiedene Größen, Bildschirmgrößen, Landscape oder Porträt oder was auch immer. Das muss dann alles responsiv sein, ne? Das ist jetzt das Neueste, was man so macht. Und das ist natürlich dann auch noch eine Herausforderung, da solche Applikationen Genüge zu tun, bei einer Entwicklungszeit von, ich sag mal, 2-3 Monaten, das alles abzudecken. Ne?
Mhm.
Also das ist nicht so ganz einfach.
Ja, da ist aber bei der Maschinenvisualisierung, finde ich, auch ich arbeite da quasi auch dran, dass ich sage, ich habe halt für Templates, die ich so bastel, OpenBridge sei hier mal erwähnt.
Ja.
Für die sich da mal ein bisschen was aus dem Schiffbau angucken wollen. Da bastel ich auch an Lösungen, dass ich halt für große Displays ein Template zur Verfügung stellen, etwas für mittlere, große, also die im Schaltschrank zum Beispiel hängen, 12 Zoll, 10 Zoll. Und schlussendlich dann auch noch für irgendwelche Mobile Devices. Das ist aber nicht responsiv, wie man das sich, also was das Wort halt hergibt, dass egal welche Größe ich nehme, sondern ich nehme halt für jede bestimmte Displaygröße eine, entwickle ich ein, ich sag jetzt mal Projekt, auf gut Deutsch. Das ist ein großes Projekt, was ich ich brauche jetzt nicht auf das eine Gerät das und auf dem anderen Gerät das deployen, sondern ich habe ein Template, das erkennt die Displaygröße und lädt dann entsprechend die Index oder Default-Seite, die entsprechende Größe vom Display entspricht.
Mhm.
Aber so richtig responsiv, da.
Ja, es ist da nicht, aber du tust dann natürlich leichter, weil du genau sagen kannst, bei der Displaygröße ist die Anzeige da und wird nicht automatisch gemacht, weil beim Responsive macht es ja automatisch dieses Layout.
Genau, das wollte ich damit sagen.
Das hat ja beim Java damals schon nicht funktioniert mit diesen Layout-Managern, die dann irgendwas zueinander gemacht haben. Das war ja auch irre kompliziert.
Ja, Layout-Manager, das ist eben halt das, was nicht so richtig toll funktioniert. Ne? Also
ja, worauf ich halt hinaus wollte, ist, dass bei den meisten Maschinen die Displays halt verbaut sind. Du hast deine Größen und musst da jetzt nicht groß responsiv rumkaspern.
Das nee, richtig. Halt. Ja.
Bei den meisten. Es mag baut ja sich auch wieder keiner. Ändern, aber
ja.
Genau, und es baut keiner. Genau.
Und dann am Ende, um die Maschine eben halt senkrecht hinzustellen, macht ja auch keiner. Ne?
Ja. Nee, die es kann Idee gut sein, dass sich kann gut sein, dass sich das irgendwann mal ändert, weil sie weil sie durch die Firmen alle nur noch mit dem Tablet rumrennen und jeder hat ein eigenes, keine Ahnung.
Ja.
Mag sein, dass das irgendwann kommt, aber da sind wir halt noch nicht.
Nee. Ja, keiner arbeitet mehr, aber alle rennen mit dem Tablet rum.
Genau. Der Rest macht KI.
Ja.
Ja, das ist natürlich, nicht so ganz einfach umzusetzen, sag ich mal, und auch nicht mit der Leistung dieser Geräte, die man da hat. Diese Mobile-Geräte sind ja doch schon ganz schön leistungsfähig und die rechnen dann im Browser das ganze Zeug dann mal um und stellen das um, aber das ist eine völlig andere Technik. Da muss man schon irgendwas mit Medien gemacht haben. In der Lehre und nicht so wie wir Automatisierungstechniken. Da.
Ich habe nicht mal das gelernt. Quereinsteiger.
Ja, und sonst Bedienkonzepte, tolle Sachen fallen euch da ein?
Ja, großes Thema ist, glaube ich, Haptik. Wird immer mehr.
Ja.
Habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht so weiter in Kontakt gehabt. Da gab es mal für mich so einen Hype, wo alle gesagt haben, was können wir damit tun? Und die meisten dann aber, also da, wo ich so üblicherweise unterkomme, davon eigentlich Abstand genommen haben, weil es irgendwie mit Handschuh schlecht zu bedienen war oder sonst irgendwas.
Man muss es halt viel abticken.
Ja.
Damit du es merkst.
Anscheinend.
Ja. Ja, in der Maschinenvisualisierung, weiß ich nicht. Also es ist natürlich schon angenehm, glaube ich, wenn du einen Button drückst und merkst, dass er gedrückt ist. Ich glaube, das ist schon angenehm. Ja, mit Handschuhen merkst du es dann halt nicht. Aber ja, warum nicht?
Ja, oder dieses, man weiß immer nicht, wann dieses Event ausgelöst worden ist. Ne? Also ich habe mal einmal eine schöne Umsetzung gesehen, dass man sagt, man drückt auf den Button und man sieht dann im Hintergrund, dass sich so ein Kreis füllt. Und wenn ich vorher loslasse, habe ich dann eben halt so eine aus Versehen Bedienung unterbrochen. Und wenn ich für diese Sekunde oder diese zwei Sekunden, wo sich dieser Kreis dann füllt, erst dann wird dieses Event ausgelöst, fand ich irgendwie schon eine super Lösung. Also wenn dann noch ein Haptik zurückkommt, also so ein Haptik-Feedback, dass der Bildschirm eben halt irgendwie klopft oder was auch immer, das wäre natürlich dann eine schöne Zusammenarbeit, dass man denn nicht mal eben so, weil jetzt bist du, wenn der Browser jetzt nicht reagiert, man tippt immer so 500 Mal auf die Button drauf rum und tick, 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 tick und sagt, nur komm und irgendwann schaltet er die Seite um. So hast du mehr das Gefühl, ja, der macht jetzt irgendwas und dann lässt du los und dann tippst du nicht nochmal drauf rum. Ne? Also das wäre eigentlich schon eine schöne Führung für so Touch-Panels, sag ich mal. Aber auch das muss man doch erstmal alles wieder bauen. Das ist alles nicht überall so standardmäßig dabei. Also, keine Ahnung. Und ja, bei Touch war lange Zeit auch verpönt bei den Maschinen oder auch bei uns in der Branche war das irgendwie.
Ich glaube, dauert auch noch ein bisschen, bis das wiederkommt, vernünftig.
Also das war damals, hieß das kommt mir gar nicht in eine Maschine. Also heutzutage wollen sie alle Touch haben, aber damals war das, also wo ich angefangen bin, mittlerweile 12 Jahre schon her, dann in der Marinebranche, da hieß das, nee, komm, das wird niemals auf den Schiffen Touchpanel wird es da niemals geben. Ja, gibt's aber.
Ja, geben tut's, aber ich glaube, das meiste wird immer noch herkömmlich bedient. Also mit der
Maus,
ne?
Ja.
Nee, nicht mit der Maus, aber die haben ihre Fahrhebel, die haben tausende von Knöpfen da in ihren Brücken.
Ganz schlimm ist ja, wenn du eine Visualisierung hast, die mit Mausbedienung gedacht ist und die auf dem Touchscreen hast.
Das ist ein Riesenproblem. Das war ganz lange ein Riesenproblem und ist, glaube ich, immer noch.
Ja, weil du kannst nicht beides machen, ne? Also es ist nicht einfach, nicht unbedingt einfach zwischen die. Also man hat sich das so vorgestellt, ne? Also wenn ich einen Touch habe, dann kann ich mit Maus oder mit Touch bedienen, aber das stimmt eben halt nicht, ne? Maus ist schon eine andere Sache als drauf rumtouchen, ne? Und das war eigentlich so ein Trugschluss, ne? Dass man gesagt hat, ja, das ist alles super, das geht einfach so, ne? Kannst du die gleiche Applikation einfach nur, ist ein Touchbildschirm dran und dann geht's schon, ne? Das stimmt.
Meistens ist ja das Problem, dass diese ganzen Standardkomponenten schon gar nicht für Touch gemacht sind, sondern die sind so klein.
Ja, genau.
dass du die Klickflächen erstmal erwischen musst mit einem dicken Finger.
Oder du erwischst dann 5 davon, ne?
Ja, genau.
Mit einem dicken Daumen.
Ja.
Ja.
Und da seien mal die unterschiedlichen Events hingestellt, aber du musst ja erstmal die Viso so haben, dass du die auch vernünftig mit dem Finger oder gibt diese tollen Kugelschreiber, wo hinten so ein Pöppel drauf ist.
Die Inkstifte, nee, Ink, ja. Ja, wie hießen die denn auch teilweise?
Keine Ahnung. Aber schlussendlich, ist jetzt so ein kleines Problem.
Ja. Ja. Und also ich, damals gab es mal so eine einheitliche Navigation, die so, oder die gibt es schon, glaube ich, heute immer noch, die von PCS 7 ist dann so eine fette Navigationsleiste oben, wo dann diese Sachen alle organisiert werden, mit Untersystemen und so weiter. Konnte ich mich nie so richtig mit anfreunden, aber das war so Standard. Wurde auch automatisch generiert. So eine Sache. Heute würde ich sowas nie, also ich habe auch noch ein paar Prozessanlagen früher gebaut und da war das für mich immer klar, dass ich eine Navigationsleiste niemals oben bauen würde, wenn das Touch bedient wird, sondern eher unten. um dann nicht quer über den Bildschirm zu langen. Und das ging natürlich auch nicht mit PCS7. Da war das vom Konzept her eben halt so, dass du das mit der Maus bedienst und dann ist das eben halt oben, ne? Weil es eben aus der PC-Welt immer halt so kam, ne? Und das ist
ja richtig.
Menü ist oben.
Ja.
No. Und das
oben und links.
Ja. Genau.
Okay, und wir haben immer dann unten oder rechts gemacht, das natürlich auch Quatsch ist, weil links hinter bräuchte auf der anderen Seite.
Ja.
Wir mussten ein Bildschirm umdrehen.
Achso, ja.
Ja, aber das könnte man ja sogar einstellbar machen, das wird ja kein Problem sein.
Genau, oder kannst du benutzerbedingt, der kann sich einloggen und dann wird der Bildschirm so dargestellt.
Rechts oder links, aber
muss
trotzdem die Navigation unten.
Muss er dann auch von rechts nach links lesen?
Ja, wenn er schon umdreht, dann muss er auch.
Ja, eben, ne?
Auch anders lesen.
Nee, aber das sowas bringt dann natürlich auch HTML oder so mit, ne?
Ja.
Das ist einfach anders umzubauen. Ich glaube, das war damals nicht so einfach. Auch da brauchte man da wieder zwei Projekte.
Ja, klar.
Ja. Muss abschalten und dann auf Linkshänder umschalten, wieder einschalten, die Maschine.
Ja. War nicht so einfach, ne? Ja, es waren ja quasi vorgegeben, ne? So sieht das aus und dann hast du das so umgesetzt?
Ja, aber ich sag mal, das ist ja das Erste, wo man so drüber nachdenken muss. Aber es gibt dann ja auch noch solche barrierefreien Bedienungen. Das heißt, also zig Konzepte für, ich weiß nicht, Blinde oder...
Ja. Ja, barrierefrei ist ja auch noch so ein... Also,
das ist, glaube ich, ein mega interessantes Feld.
Ja, ja.
Man da tauchen will, aber ich glaube, da kann man eine ganze Sendung von machen.
Was ja, da
so gibt. Ich sag mal, es gibt ja schon die Spracherkennung von den Betriebssystemen.
Mhm.
Ich erinnere mich da an eine sehr lustige Situation im Büro, wo der Rechner My Templates?
Ja, My Templates.
Hat er vorgelesen, Mythenplates.
Das war Mythenplate, ja, genau.
Mythenplate.
My Templates.
My Templates, Mythenplate. Ja, genau, dann weiß man halt, wo die Maus ist. Ist bei Touch dann aber, glaube ich, auch schwierig, ne?
Ja, genau. Ja, da gibt's dann so Hover-Zeugs auch. Gibt's auch Lösungen für, aber ja, schwierig. Also da muss man sich wahrscheinlich in Zukunft auch mehr mit auseinandersetzen. Das geht im Moment noch an uns vorbei, aber barrierefreie Bedienung ist auch ein wichtiges Thema, ja.
Genau.
Ja. Genau. Ja, und so ein Visualisierungssystem. Kommunikation ist dann ja wichtig, ne?
In den meisten Fällen braucht man irgendwie Daten. Zoo
von Möglichkeiten.
Ja, so einen ganzen Zoo. Na, fangen wir am Streichelzoo mal an.
Ja. Tja. Der, ja, früher, also erste Kommunikation, die habe ich mit OPC-COM-Zeugs gebaut, was ich dann einbinden musste, denn, weiß ich, in den Visualisierungssystem, also in ein Scala-System wie Wonderware oder was auch immer, war es eben halt OPC-COM, hieß das, glaube ich, ja. Das ist Windows-gebunden gewesen und das musste man dann dementsprechend für jeden einzelnen Hersteller an SPSen müsste man dann eben halt so einen OPC-Server kaufen, lizenzieren oder wenn es frei war, konnte man es eben halt so benutzen, aber das gab es eben verschiedene Lösungen.
Das war ja noch Windows 98, oder?
Ja, genau.
Und früher.
Ja.
Und früher.
98, genau. Und früher, ja. Ja, 95. Ja, 3.11 haben wir keine Wiese mehr. Da haben wir noch keine Wiese mitgebaut. Nee, mit 3.11 noch nicht. Aber 95 oder 98, genau. Ja. Da kam das schon mal vor. Und da hat man eine OPC-Kommunikation gebaut. Und dann direkt mit den Geräten gesprochen. Ja, was gab's noch? Also
Wisst ihr, wie Codesys das damals? Also ich habe damals Codesys und Vago verwendet. Die hatten diese Netzwerkvariablen, aber ich habe mich nie damit beschäftigt, wie das.
Haben die nicht eigene Treiber gehabt für jede Steuerung?
Nee, das war dieses ATISIM, ne? Oder wie hieß das noch?
Ja,
ATI-Sim.
Den gab es auch.
Ja.
Verschiedene, also eigentlich hat ja auch jeder Hersteller irgendwie eine DLL oder irgendwas gehabt, die du einbinden konntest irgendwie.
Genau.
Dann gab es mal einen ENI-Server, nee, der hatte damit aber, glaube ich, nichts zu tun. Nee. Der hieß ENI-Server, weil den ENI braucht.
Ja. War das nicht diese Versionsversionsverwaltungsgedönse?
Ja, ich weiß es nicht.
Das war der.
Nee, aber ich weiß halt nur bei Codesys, die hatten diese Netzwerkvariablen und ist mir nur gerade eingefallen, ich habe mich da nie mit auseinandergesetzt, was das für ein Protokoll dahinter ist oder
doch,
was die kommunizieren, ob das.
Ja, das ist ATI-SIM heißt das, glaube ich.
ATI-SIM.
Ja. Und das waren denn die globalen Variablen, die du freigestellt hattest, die konnten denn, also waren im Prinzip Netzwerkvariablen, ja.
So. Genau, die hatten auch Adressen, also.
Ja, genau. Die könnte man direkt ansprechen, ja. Und da musste man über dem Weg denn so ein Gateway, ich weiß nicht, das hieß bei Codesys irgendwie Gateway-Zeugs da, Gateway-Server oder Gateway-Ding, hat man dann eingerichtet, dass die darüber dann sprechen, genau.
Oh.
Oder konntest du das denn?
Ist zu lang her. Sehr lang her.
Glaub, funktioniert heute noch so. Ich weiß es aber nicht genau. Keine Ahnung. Und moderne Systeme machen das wie?
Modbus.
Ja. RTU.
Ja. Nee, UPC-UA kam jetzt natürlich, oder da gab es damals schon, wird jetzt halt noch für viele andere Dinge verwendet.
Hm. Ja, OPC-UA ist jetzt wirklich momentan schon weit verbreitet, tatsächlich.
Ja, für SCADA-Systeme auf alle Fälle, ja.
Ja,
ja, dann nimmt man das Zeugs eben halt. Das ist plattformunabhängig auf alle Fälle jetzt. Und
ein paar Hantieren mit JSON und so Zeug.
Ja, aber OPC-UA, ich finde das eigentlich mittlerweile ganz gut durchdacht mit diesen ganzen Optionen, die da reingepackt haben. Also gerade so Alarm und Conditions, das heißt, ich erzeuge Alarme dort, wo sie entstehen und schicke sie zum SCADA-System und überlasse das nicht den SCADA-Hersteller. Der muss dann wissen, was meine Maschine zu melden hat.
Ja.
Das finde ich eigentlich ein ganz coole Konzepte, weil dir als Programmierer, als SPS-Programmierer, wenn du dann OPC-UA Alarm und Conditions deine Alarme generierst, dann brauchst du keine Excel Hersteller schicken.
Was war das denn? wir haben deinen Ton verloren.
Ja.
Die Platte hat gehängt.
Mal wieder. Einen Moment.
Hast du einen Zeitschalter da dran?
Anscheinend.
Überhitzung.
Ja, das Einzige, was eben das OPC-UA ist natürlich sehr mächtig, aber ich denke halt immer, es wird halt dann auch, das ist kein schlankes Protokoll mehr.
Nee, die SPS müssen dadurch ganz schön leistungsfähig werden, ne?
Ja.
Also kannst du auf so eine Kleinsteuerung, die so ein Mikrocontroller hat, nicht mehr raufpacken. So richtig, jedenfalls nicht. Also die sind dann irgendwann ausgelastet, ja. Ja. Das ist schon so.
Dann wird's halt dann schon wieder, nicht mehr. Bin ich irgendwie anders aufgewachsen.
Ja.
Wir mussten noch schauen, dass wir da nicht zu viel hier Prozessorlast erzeugen und das möglichst schlank halten alles.
Ja.
Weil die Systeme ja auch klein gedacht waren, dass man eben möglichst wenig verbraucht.
Ja.
Und jetzt ist ja, es kann ja gar nicht mehr Leistung reingehen. Muss ja immer noch größer sein und noch einfacher. Das ist ja immer so eine Grundproblematik dann.
Ja, das sind am Ende sind das die SPSen, das sind schon komplette, das ist ja leistungsfähiger als das, was wir früher als Entwicklungsrechner hatten. Also ich sag mal, meine ersten Laptops, die unsere SPSen holt die spielend ein da, ne? Also das ist alleine schon im Speicherbereich. Also wir haben CPUen, die haben 2 GB Arbeitsspeicher, ne? Also da spricht man bei normalen SPSen eigentlich gar nicht drüber, ne? Sagt man irgendwie 512.
Ja, richtig.
1 MB ist schon riesig, oder?
Oder wie es früher waren, 64 Kilobyte Flash-Programmspeicher.
Genau. Ja. Genau.
Da musst du echt noch schauen. Da hast du halt dann auch bloß 10 Merker gehabt. Ja. Aber das war ja wieder Steuerungstechnik. Wir sind ja jetzt bei Visualisierung.
Ja. Ja, das war schon.
Ist ja mit dem Webzeug nicht viel anders. Du brauchst ja auch Leistung.
Ja.
Durch das ganze Zeug.
Ja. Genau. Das ist, da müssen wir auch, muss ja auch so ein Webserver laufen und der muss das alles, nee, er muss es nicht rendern, aber er muss es rausschicken. Das heißt, das ist auch schon sehr aufwendig. Ja.
Genau. Ich bin wieder da.
Ja.
Super. Meinst,
he's
back. Mein Kommunikationstool ist abgestürzt.
Ja.
Ich habe plötzlich eine sehr nette Meldung bekommen, die ich jetzt an Apple schicken darf.
Ach so.
Ein Report. Studio Link wurde unerwartet beendet.
Zack. Und weg.
Zack, bumm, war ich tot. Ja.
Okay.
Ja, genau. OPC UA finde ich toll. So.
Ja.
Sehr schön.
Habt ihr MQTT jetzt schon durchgekaut?
Nein.
Gut, dann macht mal.
Ich musste auch bis jetzt noch nie einsetzen.
MQTT? Noch nicht?
Ja.
Durfte schon mal supporten, aber eingesetzt selber habe ich es auch noch nicht.
Also MQTT finde ich immer so, ist ein schickes Protokoll, irgendwie einfach zu handeln. Also schick irgendwo was her, subscribe mich auf irgendwas oder push irgendeine Änderung ins Netzwerk. Und die sich da drauf subscribed haben, die kriegen diese Meldung. Das ist irgendwie so schon schick, wenn das so im Netz lebt. Den einzigen Nachteil, den ich da sehe, er braucht immer einen Broker, der das organisiert. Und der ist nur einmal da, im Normalfall. Also, der ist nur einmal da. Und wenn der ausfällt, ist keine Kommunikation mehr möglich. Das finde ich jetzt so ein bisschen,
Ja, also das Problem hat man ja bei vielen anderen Protokollen auch.
Ja.
Ich find's, ja, weiß ich nicht. Ist halt für Cloud-Anwendungen, glaube ich, ganz cool.
Ja.
Ich glaube, jetzt könnte ich mir vorstellen, das sind so Serverfarm oder so, das auch viel benutzt wird. Keine Ahnung.
Ja, Daten sammeln, ja, genau, das ist, schickst du irgendwas raus und wenn es jetzt nicht darauf ankommt, dass du sowas Daten verlierst und da bricht dann keine Welt zusammen, würde ich sagen, ist MQTT okay. Aber wenn du jetzt sagst, du kannst nichts mehr bedienen, weil MQTT der Broker ausgefallen ist, tippst du auf deinen Button umher und die Maschine reagiert nicht mehr und du weißt nicht warum. Also das finde ich schon ein bisschen schräg.
Ja, aber dafür ist es ja auch tatsächlich nicht gebaut worden.
Nee. Ja, aber rein theoretisch kannst du es machen. Aber ja, da fragst du dich, also die Protokolle sind ja da.
Das haben doch andere Feldbusse auch das Problem. Wenn ich meine Kommunikation über Modbus mache und die fällt aus, ist sie weg. Also.
Das ist richtig. Aber davon hast du mehrere. Also nicht nur einen, sondern hast du mehrere. Und da hast du
Teile. Wenn ich nur einen habe, habe ich auch nur einen.
Ja, dann ist auch weg. Ja, das stimmt schon.
Wenn der OPC-UA-Server weg ist, habe ich auch keine Kommunikation mehr. Also.
Aber dann steht üblicherweise auch die Steuerung.
Ja, wahrscheinlich.
Also beim Broker, ich gebe dir recht, wenn du vernetzt bist mit mehreren Steuerungen und der Broker fällt aus oder mit mehreren Geräten, muss ja keine Steuerung sein und der Broker fällt aus und erreichst du natürlich niemanden mehr.
Ja.
Jo, das ist wohl wahr.
Ja, gibt's auch Lösungen für, aber trotzdem finde ich das irgendwie so ein bisschen.
Gibt's einen Alarm, MQTT ist tot und dann.
Ja, genau. Kannst die Maschine
an. Port an und dann kommt einer und.
Ja, rein theoretisch läuft das ja auch immer alles, ne? Also macht man sich vielleicht zu viel Gedanken drüber. Aber so für die Home Automation ist das super Protokoll, finde ich gut. Läuft sehr stabil. Gut. Ja.
Wir haben da doch mal so ein Ding aufgebaut, etwas, wie ist das denn noch? Hier so eine Software Node-RED.
Ja.
Damit haben wir das mal ausprobiert. Das ist ganz lustig, das Zeug. Ja. So zum Rumprobieren. Mal so ein kleiner.
Genau, kannst du so, der kann ja auch Modbus, der kannst du mit Modbus was reinholen und mit MQTT wieder rausschicken.
Ja, der kann Fritzboxen, sämtlichen Kram, Device-Erkennung im Netzwerk und also den Node-RED ist echt ein lustiges Tool für Home Automation.
Ja.
Ja. Definitiv. Und der hat auch einen Broker, genau, einen MQTT-Broker.
Ja.
Falls man da mal rumprobieren möchte.
Genau. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen zur Visualisierung zu sagen?
Ja. Andere studieren das. Da kannst du lange drüber reden. Ja. Ja, ich bin sehr gespannt, wo da so die Reise hingeht in naher und ferner Zukunft. Das ist schon ein spannendes Thema.
Jetzt werfen sich erstmal alle auf die Webentwicklung.
Ja.
Mal schauen, was da noch so alles kommt. Da gibt's ja auch tausende von Frameworks in dem ganzen Zeug, wo man sich, also ich habe nur mal durchgelesen, was es so alles gibt mit diesem Angular und bla bla bla.
Ach so.
Wenn man sich mit dem Zeug alles noch befassen würde, meint, das sind ja auch alles Möglichkeiten, die du hättest und könntest dann damit auf Steuerungen zugreifen.
Ja, ja, ja. Ja, aber das machst du, also da kriegst du keinen Editor für, ne? Also da, das ist alles textbasierend und da, das ist alles versucht die Objektorientierung oder ja so quasi in den JavaScript da rein zu donnern und dann das dann irgendwie so zu entwickeln. Ich habe mir das auch angeguckt. Ich fand's echt schwierig zu verstehen. Manche sagen, das ist super easy und toll.
Ja, richtig. Genau. Das ist, wo ich mal auch denke, aha, okay.
Aber ich finde das nicht so easy. Aber okay, das ist wahrscheinlich nur eine Sichtweise. Das ist, wenn man sich denn da einarbeitet, wird wahrscheinlich alles toll sein. Keine Ahnung.
Aber ja, viel schlimmer finde ich es dann diese ganzen, also nicht nur die Frameworks, die es so gibt, sondern dann auch noch diese ganzen zusätzlichen Libraries für Trending und für Tabellen und für was weiß ich was alles,
ja.
Wo natürlich auch wieder komplett unterschiedliche Designer dran saßen. Das heißt, wenn du die verwendest,
ja, sieht's auch nicht schön aus.
Sieht es am Schluss auch irgendwie aus wie Kraut und Rüben. Also es ist echt schwierig in den meisten Fällen.
Ja, vor allen Dingen, das ist ja auch alles, dann hast du Abhängigkeiten, dann arbeitet denn irgendwas mit dem oder diesen nicht zusammen. Also wenn du so richtig Webentwicklung machst, machst du das ja auch, die Libraries lädst du ja auch on the fly, ne? Also die lädst du ja dann nicht auf deinen Webserver drauf, sondern die...
Nee, die holst du dir.
Die holst du dir jedes Mal und dann musst du ja auch also immer Internetzugriff haben, sonst wird dir das ja nicht angezeigt. Also das heißt, das ist auch schwierig, ne?
Ja, oder du kriegst und hast du auf dem Webserver.
Dann musst du die eben halt, eigentlich musst du sie einfrieren in den Zustand auf deinen Webserver.
Genau. Sonst also für eine Maschinenvisualisierung sowieso, weil du kannst ja nicht einfach, neueste Version.
Genau. CDM von
schön,
irgendwas.
Schön, funktioniert ja. Schön, aber funktioniert nicht.
Genau. Bricht dann wieder alles zusammen.
Ja.
Steht haben eine neue Version. Ach nee, oh, Entschuldigung.
Ja. Ups, ach, ihr Betrieb stand jetzt 2 Wochen still. Ja, das tut uns leid.
Wir arbeiten dran.
Ja. Ja, genau.
Das ist schon der Hammer. Ja, aber so ist das im Moment mit diesen Web-Entwicklungen. Da ist das alles so schnelllebig, dass das passt eigentlich gar nicht so richtig zu unserer Automatisierung, oder?
Nee, eigentlich nicht.
Ja, das wandert doch alles irgendwie ab Richtung Informatik, IT-Gedöns.
Ja.
Habe ich so das Gefühl.
Ja. Konzentrieren wir uns immer nur noch auf die Bit-Verarbeitung und schalten ein paar Ein- und Ausgänge und den Rest macht dann nur noch irgendwelche C-Programme und Webserver und sowas alles und dann ist gut. Das kann man ja immer machen. Ja. Ich weiß auch nicht, wo sich das denn entwickelt, aber im Moment ist es eben halt, die beiden Welten passen nicht so richtig so zusammen.
Nee, man probiert was zu verschmelzen, was nur schwierig zu verschmelzen ist.
Ja.
Und Fusion von Informatik und Automatisierung.
Ja. Ja, schwierig. Mal gucken.
Das schaffen wir.
Ja, wir machen das.
Wir bauen jetzt den besten Compiler der Welt, der genau das macht.
Jo. Das machen wir auch.
Ja, wie ist der Bob, der Baumeister, ne? Ja. Schaffen wir das? Ja. Nein, das wird kacke. Ach nee, der hat gesagt, jo, wir schaffen das. Stimmt. Genau.
Ja, das wäre wahrscheinlich dann die Aufgabe. Wir haben ja letztes Mal erzählt, dass wir die tolle Lösung für die Automatisierung haben. Hat sich aber noch keiner bei mir gemeldet oder so, dass wir das nicht weitererzählt oder irgendjemand neugierig gewesen ist oder so. Interessiert keinen. Aber ich hau noch mal einen raus hier, ist egal. Wir werden wir haben gedacht, es gibt in Zukunft einen digitalen Parent. Der heißt einfach so. Das ist unser digitaler Parent, aus dem wird dann, kommt dann raus der digitale Zwilling, die wirkliche Applikation und die Visualisierung. Und im Prinzip kann man damit auch eben halt simulieren, gegen den digitalen Zwilling programmieren. Das wäre so das Ziel von diesem digitalen Parent. Und das, was wichtig ist, ist vielleicht auch noch, dass man sagt, man hat da eben halt einen Single Point of Truth oder Single Source of Truth. Das wäre dann eben halt dieser digitale Parent und das kann eben halt eine Entwicklungsumgebung sein, die mir 3D, die 3D-Möglichkeit mit abdeckt und Source Code generiert, Visualisierung generiert und so weiter.
Kann man sich überlegen, ob die Parents ein Kind kriegen oder ein Zwilling?
Ja, der Zwilling, den Begriff, den können wir ja nicht mehr tot machen.
Ja, aber es ist ja bei Menschen auch so, entweder kriegt man ein Kind oder man kriegt Zwillinge oder Drillinge oder so, ne? Und das kann man sich dann bei dem, in dem Fall dann auch aussuchen, ob ich jetzt eine Maschine haben will oder ob ich eine Maschine und den digitalen Zwilling.
Genau, du kannst beides haben. Also du kannst ja auch sagen, du willst den digitalen Zwilling gar nicht haben. Ja, genau.
Richtig. Einen Speicher sparen.
Ja. Ab ins zur Adaption freigeben.
Ja, genau.
Einer reicht mir.
Babyklappe.
Ja, genau.
So eine digitale Babyklappe, da kannst du ihn reinschmeißen.
Genau, da ist er weg. Ja.
Ja.
Aber also den Begriff haben wir jetzt schon mal benannt hier, den digitalen Parent, den wird es in Zukunft geben.
Wer hat's erfunden?
Und wer hat's erfunden? Die Nerds haben wir erfunden. So. Und wir können das jetzt nachweisen. Ja. Wir haben das jetzt aufgenommen am 18. Februar. So.
18.19 Uhr.
Alles dabei. Tondokumente und so weiter. Gibt's alles.
Ja, aber da müssen wir mindestens eine Folge drüber machen, glaube ich.
Ja, klar. Nur mal zum Anteasern. Vielleicht meldet sich ja, vielleicht interessiert es ja bei irgendjemanden. Also ich. Im Moment hat sich noch keiner für irgendwas für die Zukunft der Programmierung interessiert. sonstige News.
Ich habe angefangen, die Homepage ein bisschen umzubauen. Ist aber noch nicht released. Also ich glaube, das ist immer noch das Alte zu finden.
Ja.
Oder?
Ja.
Hast du was gemacht?
Nee, ich habe nichts gemacht. Das sieht, glaube ich, immer noch so kaputt aus wie vorher. Also, was heißt, wir haben ja jetzt erstmal noch einen Verweis auf Portage, glaube ich. Das läuft auch erstmal so.
Ja, genau.
Aber wir wollten eben halt noch eine Homepage bauen, die so ein bisschen Informationen über uns gibt und auch vielleicht ein paar Blog-Einträge bekommt oder News-Einträge.
Genau.
Haben wir noch nicht fertig. Wir arbeiten dran. Irgendwann.
Work und in progress.
Ja.
Genau. Diese Woche, also unter der Woche quasi, hatte ich eine Begegnung mit einem Hörer.
Ja.
Den kannte ich vorher schon. Der ist jetzt nicht auf der Straße, mir die
hat dich angesprochen auf der Straße.
Hinterhergelaufen. Den kenne ich, nein. Also bekannt, dass er ein Hörer ist und der hat mich gefragt, ob wir auch auf Android-Podcast veröffentlichen.
Mhm.
Und es scheint, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, es scheint irgendwie über Android auch etwas wie bei Apple so eine Podcast-App zu geben.
Mhm.
Ich habe ihn dann aber auf unsere Homepage verwiesen, dass das über Podigy gemacht ist und dann hat er es irgendwie hingekriegt, dass er jetzt auch über sein Android hören kann. Also ohne Spotify und ohne irgendwelche anderen Apps. Also für die uns noch nicht hören können.
Ja.
Der Hinweis, das scheint auch irgendwie zu gehen.
Ja.
Nee, also da gibt's irgendwie Möglichkeiten.
Ja.
Außerhalb von Spotify das zu hören.
Ja, ich glaube, die gucken ja auch in das Apple-Verzeichnis, glaube ich, rein. Und wenn du da denn drin bist, dann kriegst du das
genau,
auch
raus. Ja, Apple hat wohl nicht. Das ist genau der Punkt. Also das Ding guckt nicht in Apple Podcasts und auch nicht in Spotify.
Nee.
Ja.
Okay.
Ja, aber er hat es wohl irgendwie hinbekommen, dass sie dann über Podigy das da bekommt. Ja. Genau, das wollte ich nur noch sagen für die uns über die Homepage hören, weil sie das da nicht hören oder reinkriegen.
Jo. Ja, dann habe ich nur eine News noch gesehen, fand ich, es gibt Hersteller, die ein Android 13 als Betriebssystem für ihre Panel-PCs benutzen wollen. Und dann habe ich gedacht, na, jetzt geht die Welt unter.
Aber warum nicht?
Ja, kann schon sein, ja. Es gibt ja Android ja auch für bei Fernseher werden das ja auch mal benutzt, genau. Ne? Ja.
Habe ich auch einen hier.
Ja. Ist eine schreckliche Oberfläche, aber nun ja, es ist einfach da und wäre dann auch für so ein Panel-PC eben halt verfügbar, wie auch immer das aussieht.
Für uns als Automatisierer muss das funktionieren, das muss nicht schick aussehen.
Ja, genau.
Browser drauf.
Ja, aber ich finde ja auch
Viso drauf, fertig.
Ja, genau. Wenn die Viso dann alleine hochkommt, ist ja alles gut.
Also genau, das meine ich.
Wird wahrscheinlich dann nicht das Zeugs, also die UI hochkommen, dass ich da erstmal irgendwas aussuchen muss und Touch, wo ich dann diese Dinger da nicht finde oder was auch immer. Aber
solange das dann hochläuft und stabil funktioniert.
Ist das
warum auch, nicht?
Ist ja auch am Ende sowas ähnliches in Linux, ne?
Ja.
Sollte eben halt auch funktionieren. Ja. Und dann habe ich.
Und dann hast du da.
Habe ich hier gestern bekommen.
Die Zuschauer
sehen das nicht.
Rasten jetzt aus, weil sie es nicht sehen. Ja, wir könnten jetzt noch alle einen Apfel essen.
Genau, das ist ich. Ich habe bestellt ein Finder-Relais, dieses Opta, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, glaube ich.
In Folge 4 oder 5, glaube ich.
Ja, das ist, also im Prinzip ist das so ein Android, nicht Android, Arduino-Platine eingebaut in eine Finder-Gehäuse, ein Relais-Hersteller aus Italien. Das ist, deswegen weiß ich jetzt auch, warum, ich habe das nicht gewusst, dass Finder aus Italien kommt, aber Finder ist eine italienische Firma und Arduino ist auch ein italienisches Produkt. Und die haben sich zusammengetan und haben so ein tolles Relais gebaut. Was ich daran sehr schick finde, ist, dass du im Prinzip mit der alten Arduino-Entwicklungsumgebung auch diese Industrie einen Ausgänge eben halt programmieren könntest und oder auch gibt's eben halt eine Pro-Version, heißt PLC IDE und mit der kannst du eben halt auch wirklich SPS-Programme schreiben.
Also Remote I.O. und CPU quasi.
CPU, genau, kannst du damit machen. Dieses Modul, was ich jetzt hier gekauft habe, ist das ist das Wi-Fi-Ding. Das ist das teuerste von denen. Der hat dann am Ende RS-485 und Wi-Fi und Bluetooth drauf. Und da gibt's auch noch eben so eine, hier ist ja eine Basisversion oder sowas, keine Ahnung. Die hat dann eben halt nur Ethernet drauf und dann kannst du dann normal Remote IO über Ethernet fahren. Ja, ganz
wie
nett.
Wie viele IOs hat der und welche?
Der hat 8 digitale Inputs und 2 davon kannst du umschalten auf analog von 0 bis 10 Volt. Und 4 Ausgänge sind aber Relais-Ausgänge.
Das ist gut.
10 Ampere oder sowas steht hier.
Ja, dann brauchst du nicht nur ein Relais, sondern kannst direkt irgendwas schalten.
Also für und das Ding, das passt direkt in die Verteilung rein. Also das heißt, das ist dann dieser 45er Ausschnitt hier. Also hat er einmal diese Tragschiene, Tragschienenaufsatz und nimmt da irgendwie, wie viel sind das? 4 Teilungseinheiten? Ja, wahrscheinlich so 4 Sicherungsautomaten an Platz ein.
Ich kommentiere kurz, Sven zeigt das Modul.
Ja.
Er hat es ausgepackt und
zeige es jetzt. Ja, 4 Teilungseinheiten nimmt er so mit. Also so 4 Sicherungsautomaten würde das als Platz sein, so ungefähr. 4 bis 5, ja.
Darfst du beim Preis reden?
Ja.
Oder hat deine Frau den
Spezialpreis bekommen?
Hat deine Frau dir das verboten?
Habe ich leider nicht. Das Ding hat irgendwie 230 oder sowas, 230.
Diese Folge wird gesponsert von...
Ja, die habe ich hier irgendwo.
Mai Reichelt hier. Da muss ich jetzt meinen Fingerabdruck hier rauf.
Schon wieder Werbung.
Jetzt hat er schon wieder Werbung gemacht.
Ja.
Das hört sich nicht da. Was kriegst du dafür?
Nichts. Nix. Das ist der einzige, der. Das war der da.
Der da heißt 243,51 €.
Das war aber die. Ach so, 235,50 € kostet das Ding.
Ach, das oben waren Lire, oder?
Ja, gibt's hier das nicht, keine Ahnung. Irgendwie mit Bearbeitung und Versand oder keine Ahnung. Also 235.
Aufschlag, weil wir es hier erwähnen.
Genau. Und das ist dann das High-End-Ding und dann gibt es das auch noch irgendwie in günstiger.
Ja, aber Wi-Fi ist ja für Home-Automatisierung eigentlich umgänglich. Du kannst
ja, aber brauchst du nur einen von kaufen, ne? Also das ist, wo haben wir denn?
Ja, es kommt ja darauf an, was ich alles Home-Automatisieren möchte und wo. Wenn ich da keine Gabel habe, dann brauche ich davon noch mehrere.
Ja.
Aber ich habe da ja auch noch so ein Projekt, aber ich könnte da Ethernet noch hinschieben.
Der hier ist der 100, der ohne Wi-Fi kostet 196. Und es muss auch ein günstiger sein. 175,40 € kostet der ohne RS-485.
Nur ein Ethernet und ein USB-C.
USB-C ist die Programmierschnittstelle.
Ja,
Ja. Und, ja. Ich hab's aber noch nicht zum Laufen gekriegt, das Ding. Also ich hätte es mir einfacher vorgestellt.
Das ist keine 24 Volt zu Hause, oder?
doch.
Wahrscheinlich.
24 Volt war ja kein Problem. Ich hatte jetzt gedacht, das Ding hänge ich da einfach dran und erkennt das und alles gut. Nein.
Also ich muss ja unbedingt einen
Windows-Rechner haben, dass das denn irgendwie funktioniert. Also mit Mac geht das jetzt irgendwie auch nicht in Parallel. Jetzt habe ich es jedenfalls nicht so richtig hingekriegt. Ja, weiß ich nicht. Da muss ich nochmal weiter gucken.
Die Problematik kenne ich mit anderen Herstellern auch.
Ja. Da ist also das mit der USB-Schnittstelle denn irgendwie, weiß ich, was die da für ein Timing drin haben. Ich habe keine Ahnung, was die da. Also das ist ganz schrecklich. Aber sonst, also musst du einen Windows-Rechner irgendwie haben, zumindest fürs Flashen. Und dann sollte das funktionieren. Was ich nur vorsichtig sein würde, ist, wenn man sich so ein Opta-Gerät hier kauft von Finder, man braucht keine Lizenz. Ich habe mir sogar eine Lizenz für diese PLC IDE geklickt, ne? Kostet irgendwie 16 € oder so. Brauchst du nicht. Weil das Gerät wird schon mit Lizenz ausgeliefert. Also dieses
Ach so, Finder. Du kaufst die Lizenz mit dem Gerät. Ja, okay.
Ja, genau. Ja. Und das ist da schon drin. Habe ich im Nachhinein dann auch lesen können. Das beschreiben sie auch irgendwo, wenn du das Gerät kaufst, dann brauchst du das nicht die Lizenz kaufen.
Trifft aber, ja keinen Arm.
Nee. 16 € habe ich jetzt einfach eine Lizenz für 16 € für nothing. Also es gibt
okay, andere, also wenn ich demnächst Lizenzen brauche, ich melde mich bei
dir. Ja, genau. Naja, es gibt noch eine andere
18 €.
offene Dings, wie ich weiß gar nicht, eine offene Platine, die auch damit programmiert werden kann und dann brauchst du diese Lizenz, aber naja, das wollte ich nur noch mal sagen. Das Ding ist jetzt da und ich könnte.
Bring mal morgen mit, wenn wir das Ding mal angucken.
Ja.
Und dann machen wir mal eine generische Entwicklung darauf, dass wir Code generieren.
Ja. Genau, Code generieren. Also die Oberfläche, weiß ich nicht, ich habe erst gedacht, dass die ist irgendwie von Codesys gelabelt, aber wenn ich das so richtig sehe, ich glaube nicht. Ich bin mir aber nicht sicher. Müsste mal noch mal rein tiefer reingucken. Sieht so ähnlich aus, aber die ist, glaube ich, doch irgendwo noch selbst geschrieben oder wer auch immer das gemacht hat, keine Ahnung. Naja.
Ja, aber wenn das eine günstige Steuerung ist für zu Hause, ist das doch mega gut.
Ja, vor allen Dingen ist sie
erschwinglich.
Ist erschwinglich und sie deckt eben halt die neueste IEC-Norm ab. Das fand ich ganz interessant, ne? Also dass man denn mal alles ausprobieren kann oder als Lehrobjekt eben halt dieses Ding benutzen kann, um so ein bisschen mal rumzuprobieren mit Überladen, Vererbung und weiß ich was alles.
Ganzen Schweinereien, die es so gibt.
Wenn man das überhaupt braucht. Das wollte ich einfach mal wissen, ob man das wirklich gebrauchen kann. Ja.
Kann man.
Ja? Du hast das schon gemacht.
Mehrfach.
Aber auch in IEC oder nur in C++?
Nein, IEC.
In IEC, okay. Ja.
Ich glaube, wenn das wirklich das, mal drauf ankommt, bist du froh, wenn das hast.
Genau, bei der generischen Entwicklung, da können wir das dann mal mit ansprechen.
Ja.
Ja.
Super gut.
Weil du kannst es natürlich nicht immer gebrauchen, aber es gibt so Ansätze, die wirklich, ja, da hilft es dir wirklich.
Ja. Ja, ja.
In so einem blöden Bit noch einen neuen Funktionsbaustein deklarieren, programmieren.
Ja. Ja.
Das Überladen schon was Cooles.
Ja. Zum Beispiel. Ja. Von meiner Seite würde ich sagen, können wir das eigentlich nicht machen, außer ihr habt noch irgendwas anderes.
Nein. Wir haben eh schon wieder unser Zeitlimit voll gesprengt.
Ja. Wir sind wieder 5 Stunden drüber.
Oder? Das schneiden wir zurecht.
Ja. Ja, genau.
Ja. Nein. Nee, von meiner Seite auch. Ich bin gespannt, ob da mal Feedback kommt.
Ja.
Wieder der Hinweis, einfach schreiben. Meinetwegen auch auf Facebook. LinkedIn haben wir jetzt ein Profil, wo fällt mir gerade ein. Ein eigenes, wer da unterwegs ist. Ja. Schreibt uns.
Sehr gut. Dann würde ich sagen,
frohe Ostern.
Ja.
Gute Zeit. Ich hoffe, es dauert diesmal nicht so lange.
Ja.
Und auf in den Kampf.
Ja.
Ja, genau. Und wir arbeiten an Themen und.
Ja. Wir hören uns denn. Nächstes Mal könnt ihr ja immer euren Podcast-Player immer gut im Auge behalten und dann, wir melden uns wieder. Und ich sage.
Themenvorschläge ist natürlich auch willkommen.
Ja. Ja, genau. Genau. Das ist, dann nochmal Feedback oder Themenvorschläge, genau, an info@nerdarray.de. Würden wir gerne mit entgegennehmen. Und habt eine gute Zeit, bleibt gesund und tschüss.
Adios.
Ciao, ciao.